Hallo und willkommen zu dieser besonderen Analyse heute.
Hallo, auch von meiner Seite.
Wir haben heute etwas auf dem Tisch, das ist, also auf den ersten Blick wirkt es total unscheinbar.
Mhm, ein Blatt Papier im Grunde.
Genau, ein einziger Zettel, kaum eine Seite lang. Aber der Inhalt, der hat es wirklich in sich. Es ist das Manifest der Kunstrechte.
Ja, und um das gleich mal klarzustellen, vergiss Galerien, vergiss Museen. Es geht hier um eine AID, die ist, finde ich, so einfach wie radikal.
Absolut.
Was, wenn jeder Mensch nicht nur Rechte hat, sondern von Grund auf Kunst ist?
Hm.
Unsere Mission heute ist es, gemeinsam durch dieses Manifest zu gehen und mal zu schauen, was passiert, wenn man diese Brille aufsetzt. Wir gehen die 5 zentralen Rechte durch und loten aus, was diese Perspektivverschiebung für dich und für uns alle bedeuten könnte. Es ist ja im Grunde ein Gedankenexperiment, das uns hier angeboten wird.
Genau.
Der Text nimmt die Sprache unserer Verfassungen, die wir alle kennen, die Würde des Menschen ist unantastbar, und fügt ein einziges kleines Wort hinzu, das alles verändert.
Kunst.
Eben, Kunst. Und plötzlich werden aus rechtlichen Grundsätzen philosophische, fast schon.
Spirituelle Konzepte, ja.
Genau, spirituelle Konzepte. Es ist eine Einladung, den Wert unseren eigenen und den anderer völlig neu zu verorten. Ja, lass uns da direkt eintauchen. Der erste Artikel, also die absolute Grundlage, lautet: Die Würde des Menschen als Kunst ist unantastbar.
Mhm. Das klingt so vertraut, fast beruhigend, bis man eben über dieses als Kunst stolpert.
Ja, klar.
Wenn ich das lese, also das fühlt sich für mich einerseits kraftvoll an, aber auch irgendwie einschüchternd.
Aha, interessant.
Wortung hat, ein gutes Kunstwerk zu sein. Ist das eine absurde Interpretation oder steckt da was dran?
Nein, das ist überhaupt nicht absurd. Im Gegenteil, das ist ein zentraler Punkt. Diese Formulierung, die löst die Würde aus einer rein moralischen oder rechtlichen Kategorie heraus.
Okay.
Und gibt ihr eine ästhetische Dimension. Aber ich glaube, die Verantwortung, die du da spürst, ist nicht ein gutes Kunstwerk im Sinne von perfekt oder makellos zu sein.
Ah, die wahre Sprengkraft liegt woanders. Der Wert eines Kunstwerks ist intrinsisch, er hängt nicht von seinem Nutzen ab. Eine antike griechische Skulptur ist ja nicht wertvoll, weil sie einen Stuhl stützt. Nein, natürlich nicht. Sie ist wertvoll, weil sie existiert, in ihrer Einzigartigkeit.
Genau.
Okay, das entlastet schon mal. Der Wert ist also nicht an Leistung gekoppelt.
Exakt. Diese Sichtweise ist ein radikaler Schutzschild gegen eine rein funktionale Bewertung von Menschen. In unserer Gesellschaft fragen wir doch ständig: Was leistest du? Was trägst du bei? Welchen Job hast du? Wie erfolgreich bist du?
Ja.
Immer. Und das Manifest sagt: All das ist sekundär. Deine unantastbare Würde basiert auf der Tatsache, dass du ein einzigartiges, unwiederholbares Original bist. Niemand kann dich ersetzen. Genauso wenig, wie man die Mona Lisa durch eine Kopie ersetzen kann, selbst wenn sie perfekt wäre.
Mm, der Wert liegt im Originalsein.
Genau.
Dieser Gedanke, den Wert vom Zweck zu entkoppeln, der ist wirklich befreiend. Aber er ist ja auch erstmal passiv. Es geht darum, etwas zu sein.
Ja.
Fast so, als würde man auf einem Sockel stehen. Der nächste Artikel im Manifest scheint uns aber von diesem Sockel runterholen zu wollen, oder?
Absolut. Ja.
Es geht ums Tun. Ja, der Text bleibt nicht bei diesem Zustand des Seins stehen. Er wird sofort aktiv und sagt im zweiten Punkt: Jeder Mensch hat die Freiheit, Kunst zu sein. Das ist eine faszinierende Formulierung. Nicht Kunst zu machen, sondern Kunst zu sein.
Eben.
Und dann wird es konkret: Sich als Kunst frei zu entfalten, zu leben, zu lieben und zu sterben. Das klingt für mich nach einem Leben als Gesamtkunstwerk. Aber was heißt das jetzt im Alltag? Muss ich jetzt anfangen, mein Frühstück besonders ästhetisch anzurichten oder nur noch in Reimen zu sprechen?
Nein, wahrscheinlich nicht. Obwohl du das natürlich dürftest. Es geht, glaube ich, weniger um eine permanente Performance als um eine bewusste Gestaltung.
Okay.
Die meisten von uns leben ihr Leben doch reaktiv. Wir reagieren auf E-Mails, auf Erwartungen, auf gesellschaftlichen Druck. Kunst zu sein bedeutet hier, vom Reaktiven in einen schöpferischen Modus zu wechseln.
Mhm. Jede Entscheidung, wie du eine Beziehung führst, welchen Weg du beruflich einschlägst, wie du mit einer Krise umgehst, wird zu einem Pinselstrich auf der Leinwand deines Lebens. Es geht um die Frage, gestaltest du dein Leben bewusst mit Intention oder lässt du es dich einfach nur leben? Das stellt eine ziemlich große Frage in den Raum. Wenn du dein Leben als dein zentrales Kunstwerk betrachtest, triffst du dann andere Entscheidungen? Vielleicht mutigere?
Oder bedachtere, ja.
Genau, bedachtere. Das ist eine interessante Spannung. Aber diese Idee der Selbstgestaltung, mein Leben als mein persönliches Kunstwerk, das klingt auch sehr individualistisch. Fast ein bisschen egozentrisch.
Mhm.
Doch dann kommt der dritte Artikel und wirft das komplett über den Haufen. Genau das ist der geniale Aufbau dieses Textes. Nachdem er das Individuum gestärkt hat, öffnet er sofort den Blick für die Gemeinschaft. Der dritte Punkt lautet schlicht und ergreifend: Alle Menschen sind Kunst. Nicht können Kunst sein oder sollten Kunst sein?
Nein, eine Feststellung, ein Fakt. Und dann kommt diese lange Liste, die jede mögliche Ausrede aushebelt. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstimmung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner künstlerischen, religiösen oder politischen Anschauungen, und jetzt kommt's, nicht Kunst sein. Ja?
Die Formulierung am Ende finde ich besonders stark. Diese doppelte Verneinung macht es so unumstößlich.
Sie macht es unumstößlich, weil sie jede Form von Aberkennung verbietet. Es ist eine direkte Absage an jede Ideologie, die Hierarchien zwischen Menschen aufbaut.
Der Text sagt nicht nur, alle sind gleich, was ja eine rechtliche Abstraktion sein kann. Er sagt, jeder ist auf die gleiche Weise unschätzbar wertvoll. Das ist ein fundamentaler Unterschied.
Stimmt. Es fordert nicht nur Toleranz, also das bloße Ertragen des Andersseins. Es ist eine aktive Einladung, in jedem Menschen, dem du begegnest, das Einzigartige, das Unvergleichliche zu suchen und zu sehen. Selbst in dem Menschen, der dich im Stau schneidet.
Okay, da wird es jetzt schwierig. Also in dem Moment ist mein erster Impuls nicht gerade, seine künstlerische Handschrift im Fahrstil zu entdecken.
Verständlich.
Wie überbrückt man diese Lücke zwischen diesem hohen Ideal und der alltäglichen, nervigen Realität? Indem man es als Übung versteht, nicht als Zustand. Es geht ja nicht darum, jeden Konflikt wegzulächeln. Aber es verändert die Grundhaltung. Anstatt zu denken, was für ein Idiot, könnte die Frage lauten, was für eine Geschichte, was für ein Leben hat diesen Menschen zu dem gemacht, der er heute ist.
Ah, okay.
Man schaut quasi hinter die Fassade des Verhaltens auf die Existenz dahinter. Es ist der Versuch, das Kunstwerk auch dann noch zu erkennen, wenn einem der Rahmen nicht gefällt.
Das ist eine gute Unterscheidung. Es geht nicht darum, alles gut zu heißen, sondern den grundsätzlichen Wert nicht in Frage zu stellen. Das bringt uns zum vierten Punkt. Und der hat es wirklich in sich. Der geht tief ins Innere.
Mhm.
Die Freiheit des Glaubens, sich selbst als Kunst zu sehen, ist unverletzlich.
Das Schlüsselwort hier ist für mich Glaube.
Ja, es ist keine wissenschaftliche Tatsache, die man beweisen muss. Es ist eine Gewissensentscheidung.
Genau. Und dann wird es noch radikaler. Der Text sagt, der Mensch ist in diesem Glauben nur sich selbst verpflichtet und muss niemandem eine Rechenschaft für seine Gewissensentscheidung bieten. Das ist doch unglaublich.
Ja, das stellt doch alles auf den Kopf. Normalerweise wird der Wert von Kunst von außen bestimmt, von Kritikern, vom Markt, vom Publikum. Und dieses Manifest sagt, dein Wert als Kunstwerk entsteht allein durch deine souveräne innere Entscheidung. Du bist der einzige Kurator, der zählt. Das ist die philosophische Kernexplosion dieses Textes. Er demokratisiert den Wert vollständig. Denk mal drüber nach, was das für unser Selbstwertgefühl bedeutet.
Enorm viel.
Es ist nicht mehr abhängig von der Anzahl der Likes auf Instagram, von der nächsten Beförderung, vom Lob des Partners oder der Anerkennung der Eltern. Es wird zu einer unerschütterlichen inneren Gewissheit.
Mhm.
Es ist eine radikale Form der Selbstakzeptanz, die sich jeder externen Bewertung entzieht. In der Theorie klingt das fantastisch, absolut befreiend. Aber jetzt mal ehrlich, wir leben in einer Welt, die auf externer Validierung aufgebaut ist. Von Schulnoten über Gehalt bis hin zu sozialen Medien. Ja, klar. Wie soll man diesen inneren Glauben aufrechterhalten, wenn die ganze Welt von außen permanent schreit, beweis uns deinen Wert, jeden Tag aufs Neue? Ist das nicht ein fast unmöglicher Kampf?
Es ist definitiv ein Kampf. Vielleicht der wichtigste unseres Lebens. Aber der Text gibt uns kein einfaches Rezept, er gibt uns die Erlaubnis. Die Erlaubnis. Er gibt uns das Recht zu sagen, eure Maßstäbe sind nicht meine. Es ist wie das Trainieren eines Muskels. Am Anfang fühlt es sich vielleicht an wie eine Lüge, sich selbst als Kunst zu sehen, wenn man sich gerade wertlos fühlt. Ja, das kenne ich.
Aber je öfter man diese innere Entscheidung trifft, desto stärker wird dieser Glaubensmuskel. Es geht darum, eine innere Referenz aufzubauen, die stärker ist als das äußere Rauschen.
Eine innere Referenz.
Vielleicht beginnt es damit, am Ende des Tages nicht zu fragen, was habe ich geleistet, sondern wo habe ich heute mein Leben gestaltet? Wo war ich authentisch? Wo war ich mutig?
Eine innere Referenz aufbauen, das gefällt mir. Es ist also kein Schalter, den man umlegt, sondern ein lebenslanger Prozess. Okay, wenn wir diesen unglaublichen, fast übermenschlichen Schritt der inneren Validierung geschafft haben, was dann? Sitzen wir dann in unserer perfekten Blase der Selbstliebe?
Nein. Der letzte Punkt sagt ganz klar, nein. Jetzt geht die Arbeit erst richtig los. Denn nun müssen wir diesen Blick nach außen richten. Exakt, der Kreis schließt sich. Der fünfte und letzte Artikel lautet: Jeder Mensch hat das Recht, andere Menschen als Kunst zu sehen.
Mhm.
Und er ergänzt, dass man diese Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten hat. Es ist also nicht nur eine stille, private Wahrnehmung, sondern ein aktiver, kommunikativer Akt der Wertschätzung.
Du hattest vorhin dieses wunderbare Bild von Kritik zu Kuratierung verwendet. Lass uns das nochmal aufgreifen.
Gerne.
Heißt das, ich soll keine Kritik mehr üben? Wenn ein Kollege schlechte Arbeit abliefert, soll ich dann seine künstlerische Interpretation einer Excel-Tabelle loben? Das kann doch nicht funktionieren.
Nein, natürlich nicht. Es geht nicht darum, inkompetentes oder schädliches Verhalten zu ignorieren, aber es verändert die Art der Auseinandersetzung.
Okay, wie?
Kritik fokussiert oft auf den Fehler, auf das Defizit. Das ist falsch. Kuratierung hingegen versucht, das Werk im Gesamten zu verstehen und zu stärken. Ein guter Kurator hängt ja auch nicht jedes Bild auf. Er wählt aus.
Stimmt. Aber seine Grundhaltung ist die Wertschätzung für den Künstler und sein Potenzial. Übertragen auf das Gespräch mit dem Kollegen würde das bedeuten, anstatt nur den Fehler anzukreiden, könnte man versuchen zu verstehen, warum er passiert ist und gemeinsam überlegen, wie das Werk, in diesem Fall die Zusammenarbeit, besser werden kann. Ah, die Grundannahme ist, da ist ein wertvolles Kunstwerk, das vielleicht gerade eine schlechte Phase hat, aber sein fundamentaler Wert steht nicht zur Debatte. Das verändert alles. Es macht aus einer Konfrontation eine Kollaboration. Man kritisiert nicht die Person, sondern bespricht das Werk.
Puh.
Das war jetzt ein ziemlicher Ritt durch dieses kleine Manifest.
Ja, absolut.
Wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und das sacken lassen. Wir haben angefangen bei der unantastbaren Würde, die jeder von uns als Kunstwerk in sich trägt, einfach weil er existiert.
Mhm.
Dann ging es zur Freiheit, das eigene Leben aktiv zu gestalten, es zu einem bewussten Schöpfungsprozess zu machen. Dann kam die universelle Wahrheit, dass dieser Status für absolut jeden gilt, ohne Ausnahme.
Ja. Darauf folgte der radikalste Schritt. Die Erkenntnis, dass dieser Wert allein auf unserem eigenen Glauben beruht und von niemandem bestätigt werden muss.
Genau. Und am Ende die Aufforderung, genau diesen wertschätzenden, kuratierenden Blick auf alle anderen Menschen zu richten.
Ja, und wenn man all das zusammennimmt, ist es im Grunde ein Entwurf für einen neuen Humanismus. Einer, der nicht auf Leistung, Erfolg oder Nutzen basiert, sondern auf der puren, wundersamen und unwiederholbaren Tatsache der Existenz.
Ein neuer Humanismus. Es ist eine Anleitung, um Staunen wiederzulernen. Das Staunen über das eigene Dasein und das der anderen. In einer Welt, die uns ständig optimieren und bewerten will, ist das vielleicht die revolutionärste Haltung überhaupt. Einfach zu sagen, ich bin, du bist und das ist unantastbar wertvoll. Und mit diesem Gedanken möchten wir dich heute entlassen. Das Manifest gibt dir das Recht, Kunst zu sein und Kunst in anderen zu sehen. Aber es schreibt dir nicht vor, welche Art von Kunst du sein sollst. Ob du eine leise, minimalistische Skulptur bist oder ein lautes, farbenfrohes Graffiti. Eine komplexe Symphonie oder ein einfaches, klares Gedicht.
Das ist jedem selbst überlassen. Das alles ist dir überlassen. Wenn also dein Leben dein Meisterwerk ist, lautet die Frage nicht, bist du gut genug? Sondern, woran arbeitest du heute?